Amen. Preis dem Herrn. Und wir steigen wieder ein in unsere zweite Predigtreihe über die berühmteste, über die wichtigste Predigt, die jemals gehalten worden ist, von dem berühmtesten und besten Prediger des ganzen Universums, unserem Herrn aller Herren und König aller Könige, Jesus Christus. Amen. Wir fürchten uns nicht. Und ihr wisst natürlich, welche Predigt das ist. Das ist die Bergpredigt. Und wir haben gleich drei Predigtreihen angesetzt. Das war nämlich eine lange Predigt. Ich glaube, Jesus war auch Pfingstprediger. Die predigen gerne und lange. Ihr wisst ja, was das bedeutet, wenn ein Pfingstprediger sagt, ich komme jetzt zum Ende. Das bedeutet gar nichts, nicht wahr? Und die Bergpredigt ist eine lange Predigt. Und wir hatten die erste Predigtreihe gegenüber die Seligpreisung. Unsere englischen Freunde nennen das die Beatitudes, oder meine englischen Freunde sagen auch die Beautiful Attitudes, ne? Die wunderhübschen Eigenschaften. Da geht es um die Eigenschaften der Bürger dieses neuen Reiches, dessen König Jesus ist. Es geht um Charakter, es geht nicht um Tun. Und jetzt in der zweiten Predigtreihe lautet der Titel Jesu neue Regeln. Das heißt also, Jesus legt in einem zweiten Teil in der Bergpredigt die 10 Gebote aus seiner Perspektive. Er darf das nämlich, weil er ist der größere Mose, er ist das Wort, das von Anfang an ist, er ist unser Gesetzgeber und er ist ja auch der Geber eigentlich der 10 Gebote und hier erklärt er die 10 Gebote nochmal neu. Wir hatten das 6. Gebot, vielleicht erinnert ihr euch, du sollst nicht töten und dann hat Jesus nochmal nicht dieses Gebot abgeschafft, denkste, sondern hat die Latte noch mal höher gelegt, Pech gehabt, nicht wahr, hat gesagt, jeder, der sogar in seinen Gedanken denkt, du Idiot, kommt in die Hölle. Wow! Und dann haben wir gelernt, deine Gedanken sind wichtig, denn deine Gedanken bestimmen deine Zukunft. Dann hat Yasuo eine ganz wunderbare Predigt hier gehalten, vor 3 Wochen über das 7. Gebot, du sollst nicht Ehe brechen und über die Macht der begehrlichen Gedanken und auch die Befreiung davon gepredigt. Heute beschäftigen wir uns mit der Auslegung des 9. Gebotes. Du sollst nicht Falschzeugnis sprechen. Und die Auslegung von Jesus finden wir in der Bergpredigt Matthäus Kapitel 5 und ich lese ab Vers 33, Gottes Wort. Jesus spricht, er spricht zu seinen Jüngern. Wiederum habt ihr gehört, dass zu den Alten, zu Mose gesagt ist, du sollst nicht falsch schwören. Du sollst aber den Herrn deine Eide erfüllen. Ich aber sage euch, schwört überhaupt nicht. Weder bei dem Himmel, denn er ist der Thron Gottes, noch bei der Erde, denn sie ist seine Erde, seiner Füße Schemel, noch bei Jerusalem, denn sie ist des großen Königs Stadt. Noch sollst du bei deinem Haupt schwören, denn du kannst nicht ein Haar weiß oder schwarz machen. Es sei euer Wort ja, ja und nein, nein. Alles darüber hinaus ist böse. Unsere erste Reaktion ist wie immer. Ja, Jesus ist gekommen, um die 10 Gebote abzuschaffen. Nicht wahr? Jesus ist der liebe Gott. Im Alten Testament ist der strenge Gott, aber weit gefehlt. Jesus, er schafft hier nicht das Schwören ab. Er sagt nicht, naja, vor Gericht brauchst du nicht mehr schwören, vor Gericht brauchst du nicht die Wahrheit zu sagen. Nein, natürlich, wenn wir vor Gericht stehen und wir werden vereidigt, natürlich sind wir verpflichtet, die Wahrheit zu sagen. Und natürlich, wenn du bei der Bundeswehr bist und du einen Eid ablegst, deinem Land zu dienen oder als Polizist, war ich letztens auch bei einer Vereidigung dabei, nichts geringer als mein Sohn, ne, der muss auch einen Eid ablegen, dem Land zu dienen. Natürlich ist das hier nicht gemeint, du brauchst nicht mehr dich verpflichten, deine Versprechen zu halten. Im Gegenteil, Jesus betont, meine Worte, deine Worte haben Gewicht. Und diese Stelle ist schwer für mich. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir zittern so ein bisschen die Knie. Denn hier wird mir der Spiegel vorgehalten. Wie weit kann mein Nachbar, meine Frau, meine Kinder sich auf mein Wort verlassen? Inwieweit können Menschen sich auf deine Worte verlassen? Ich habe mal so einen Spruch, oder gibt den immer noch, ein Mann, ein Wort. Aber gerade diese Leute, die das immer so wie so ein Plakat vor sich hertragen, das sind meistens die Leute, die uns enttäuscht haben in unserer Vergangenheit. Wir haben alle unsere Geschichten. Diese Stelle ist schwierig für mich. Diese Stelle ist eine Herausforderung für mich. Habe ich die Versprechen, die ich einmal gegeben habe, habe ich sie gehalten? Oder wird am Ende des Lebens, wenn wir alle einmal vor Gott stehen, werde ich dann die Worte hören, deine Versprechen sind nicht mal das Papier wert, auf das es geschrieben wurde. Mir geht es so wie Jesaja, als er eine Begegnung hatte mit dem Herrn. Sehnst du dich nach einer Begegnung mit dem Herrn? Ich sehne mich danach. Aber weißt du, das ist auch gefährlich, wenn wir in der Gegenwart Gottes stehen, Jesaja, er sagte, ach, Herr, ich erkenne mich durch deine Herrlichkeit und ich erkenne, ich habe unreine Lippen und ich lebe in einem Volk voller unreinen Lippen. Und das ist die Realität mit uns. Wir leben in einer Gesellschaft, wo das Wort nichts mehr wert ist. Wir leben in einer Gesellschaft, wo Versprechen nicht mal das Papier wert sind, auf das es geschrieben wird. Jede zweite, jede dritte Ehe wird geschieden, die doch vor Gott geschlossen wurde. So, wir spüren hier diesen Zorn, diesen heiligen Zorn. Kannst du dir Jesus vorstellen, dass er auch manchmal zornig ist? Diesen heiligen Zorn, den er hat gegen das falsche Schwören. Schwören als Hilfsmittel, als Krücke, weil wir wissen, dass unsere Worte nichts wert sind, versuchen wir die Renaissance des Schwörens. Und die Kultur, aus der ich komme ja aus der freikirchlichen Kultur, wir sind ja immer von klein auf, du darfst gar nicht schwören. Wir sind ja, Gott sei Dank, eine gemeine Neugründung. Wir haben ganz viele Leute, die nicht sozialisiert sind in der Kirche. Und die kommen dann und sagen, Mario, ich schwöre. Also manchmal höre ich so auch die Jugendlichen. Ich interessiere mich manchmal, wie die Jugendlichen reden. Ne? Ich schwöre. Ne? So in Köln-Ehrenfeld. Ne? Ich schwöre. Ne? Und das ist so der Versuch, weil wir wissen, was es geht uns so wie Jesaja. Mein Wort ist noch nicht mal das Papier wert. Wir versuchen wie eine Krücke unsere Worte so aufzupolieren, damit der andere weiß, aber jetzt sage ich mal einmal die Wahrheit. Ich schwöre. Und damit es dann noch besser rüberkommt, ich schwöre bei meiner Mutter. Oder ich schwöre bei Gott. Nicht wahr? Aber weißt du, Jesus, er ist angewidert. Er ist angewidert über die, und das waren nicht die Gangster von Ehrenfeld, sondern das waren die Pharisäer, das waren die Frommen, das waren die Profis in der Kirche. Da sagt er, es gibt Männer, die wissen, wie man richtig schwört, damit man den anderen austricksen kann. Na? Er sagt dann zu den Pharisäern in Matthäus 23, Vers 16, wehe euch, ihr blinden Führer, die ihr sagt, wenn jemand beim Tempel schwört, dann ist das nichts. Wenn du sagst, ich schwöre bei meinem Tempel in Jerusalem, dann wissen die Pharisäer, dass der Schwur gilt nicht. Wenn ich aber bei dem Gold im Tempel schwöre, dann ist der Schwur gültig. Das ist so ungefähr wie ein Pharisäer, dem anderen Pharisäer sein gebrauchtes Auto verkauft, ne? Und hat aber einen Unfallschaden und sagt, ich schwöre, der hat keinen Unfall gehabt. Und hinter dem Rücken kreuzt er die Finger, nicht wahr? Dann ist der Schwur nicht gültig. Das war ungefähr so auf Pharisäisch. Wenn ich schwöre beim Tempel, dann kann ich dich belügen. Und Jesus ist zornig. Und Jesus sagt, wer so Schwüre missbraucht, der schadet nicht nur seinem Nachbarn, er schadet nicht nur seinem Nächsten, sondern der schadet auch sich selbst.
Matthäus 23, 27, wehe euch, Schriftgelehrte, Pharisäer, Heuchler, O-Ton Jesus. Denn ihr gleicht übertünchten Gräbern, die von außen schön scheinen, inwendig, aber voller Totengebeine. Hat ein Pastor dich schon mal so genannt? Du getünchtes Grab, gefüllt mit Totengebeinen. Wow, Jesus konnte auch anders, ja. Aber weißt du, was der Sinn dieser Stelle ist? Jesus sagt, deine Worte haben Gewicht. Selbst wenn deine Worte Lügen sind, sind sie stark. Deine Worte können deinen Nachbarn, deinen Ehepartner, deine Kinder, deinen Arbeitskollegen, deine Freunde schaden. Aber Jesus sagt nicht nur das, sondern deine Worte können auch dich selber ins Grab bringen. Jakobus, der Halbbruder, schon gibt eine Geschichte aus dem letzten Jahrhundert. Damals war der katholische Priester im Dorf, der war noch eine gefürchtete Persönlichkeit. Und dann gab es eine Frau, die hat immer Lügen erzählt über ihre Nachbarin. Und die Nachbarin haben sehr darunter gelitten, ging dann auch mal zum Priester. Kannst du nicht mal was machen? Die Frau, die erzählt dauernd Lügen, dauernd falsche Gerüchte über uns. Wir sind alle total im Streit. Und dann hat der Priester dann diese Frau, die immer diese Gerüchte erzählt hat, hat sie immer zu sich in die Kirche geholt. Und damals war das doch was. Oh, da hatte man noch Ehrfurcht. Und hat er gesagt, liebe Frau, geh nach Hause, schneid dein Kissen auf. Damals hatten Kissen noch Federn. Kennt ihr das? Federkissen. Schneid dein Kissen auf und streu die Federn alle in den Wind. Ja, wenn dir heute ein Priester das sagen würde, würdest du sagen, ach komm. Aber damals, war der Priester, da hörte man das noch. Dann ist sie tatsächlich nach Hause gegangen, hat ihr Kissen aufgeschnitten, es war ein windiger Tag, hat die ganzen Federn in den Wind geschüttet. Der Wind hat die Federn in alle Himmelsrichtungen geblasen, kam dann zum Priester zurück. Ich habe gemacht, was du mir gesagt hast. Und dann sagt der Priester, ich habe noch eine Aufgabe für dich. Sammel die ganzen Federn wieder ein. Und er sagte, das ist nicht möglich. Und dann hat er zu ihr gesagt, sieh mal, so ist das mit unseren Worten. Wenn wir ein Wort sprechen, wir können es nie wieder zurückholen. Und so geht es uns allen. So geht es uns allen. Wie oft haben wir gesagt, könnte ich doch die Zeit zurückdrehen? Und dieses harte Wort, das ich zu meiner Frau gesprochen habe, dieses harte Wort, das ich zu meinem Sohn gesprochen habe, zu meinem Freund, könnte ich doch dieses Wort zurückholen? Worte sind ein Feuer. Sie schaden anderen, sie schaden auch dir selbst. Und Jakobus sagt in Kapitel 3, Vers 2, wenn jemand nicht im Wort strauchelt, der ist ein vollkommener Mann. Das ist die Theorie. Aber in Vers 8 und 9 sagte, die Zunge aber kann keiner der Menschen bändigen. Sie ist ein unstetes Übel, voll tödlichen Giftes. Mit ihr preisen wir den Herrn und Vater. Das haben wir heute gemacht, nicht wahr? Und mit derselben Zunge fluchen wir unseren Nachbarn, der nach dem Ebenbild Gottes geschaffen ist. Wow. Wer von uns kann seine Zunge beherrschen? Der ist ein vollkommener Mann. Jetzt können wir eigentlich alle nach Hause gehen und alle Depressionen bekommen, nicht wahr? Und sagen, wow, das ist so schlimm, Mario. Wenn du wüsstest, was ich alles so rede, für einen Blödsinn. Und wie viel Schaden hat meine Zunge angerichtet? Aber Gott sagen, geht die Predigt noch ein bisschen weiter, weil wir Pfingstprediger, wir tun gerne lange Predigen. Und wie kann ich 2024 mein Reden unter die Herrschaft Gottes bringen? Nummer eins. Jesus macht uns klar, dass wir nicht eine Rhetorikschule brauchen. Wenn Jesus sagt, schwört überhaupt nicht, dann sagt er nicht, naja, du musst jetzt ein bisschen an deiner Rhetorik feilen, du musst ein bisschen gucken, dass du die richtigen Worte, und wenn du bei dem bist, dann machst du die Worte und die. Nein, nein, das ist nicht das Problem. Nicht an deiner Rhetorik feilen, sondern Jesus sagt, Deine Worte kommen aus deinem Herzen. Matthäus 12, Vers 33, da sagt Jesus: Entweder mach den Baum gut, dann ist seine Frucht gut. Mach den Baum faul, dann kommt faule Frucht. Welche Früchte der Baum hat, sagt etwas aus über die Natur des Baumes. Und dann geht es weiter, wieder O-Ton Jesus, Vers 34, Otternbrot. Ne? Hat dein Pastor dich schon mal Otternbrot genannt? Ne? Willkommen bei Jesus. Otternbrot, wie könnt ihr Gutes reden, da ihr böse seid? Denn aus der Fülle des Herzens redet der Mund. Nicht die Rhetorik verändert unser Reden, sondern die Bekehrung. 2024 kann für mich, für dich beginnen mit Bekehrung meines Herzens. Umkehr zu Jesus. Ich brauche eine Herztransplantation. Ich brauche ein neues Herz von Jesus. Ich muss von Neuem geboren werden. Und wenn mein Herz die Wohnung ist von Jesus, dann redet mein Mund aus der Fülle des Herzens. Amen. Das nennt man in der Theologie Bekenntnis. Das heißt im Griechischen Homologio. Homo ist gleich und Logio ist Reden. Das heißt, wenn mein Herz erfüllt ist mit Jesus, dann redet mein Mund genau das Gleiche, was in meinem Herzen ist. Das heißt, wie können wir über unsere Zunge herrschen? Lad Jesus ein in dein Herz. Amen. Römer 8, Vers 26, da sagt einer der berühmtesten Pharisäer, nämlich Paulus: Ebenso aber nimmt auch der Geist sich unserer Schwachheit an, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen. Wie bitte? Paulus, Pharisäer, er konnte Dutzende von Gebeten auswählen. Ist das, was du meinst? Nein, nein. Er wusste nicht, wie man betet, so dass es das Gebet nicht an der Decke abtropft, sondern durchdringt zu Gott. Wer möchte gerne beten? Und weiß, dass seine Gebete ankommen im Himmel. Amen. Nur durch die Kraft des Heiligen Geistes. Denn der Geist nimmt sich unsere Schwachheit an und er betet mit uns, so wie es sich gebührt. Der Geist verwendet sich auch für uns in unaussprechlichen Seufzern. Als der Heilige Geist fiel auf die erste Gemeinde, wurden ihre Herzen erfüllt mit Feuer und sie sprachen in neuen Sprachen. Amen.
Halleluja.
Amen. Und mein letzter Punkt: Sag mir, was du sprichst, und ich sage dir deine Zukunft voraus. Das sage nicht ich, sondern das sagt Gottes Wort. Zeige mir deine Worte, und ich zeige dir deine Zukunft. Sprüche 18, Vers 21. Tod und Leben sind in der Gewalt der Zunge, und wer sie liebt, wird ihre Frucht essen. Wow. Deine Worte haben Macht. Nicht nur über deinen Nachbarn, sondern auch über deine Zukunft. Und ich wünsche mir mit euch ein glückliches 2024. Amen. Preis dem Herrn. Und unsere Worte werden bestimmen, wie dieses Jahr verläuft. Eine der schönsten Geschichten, die diese Wahrheit unterstreicht, ist eine Geschichte, die viele von uns, weil wenn ich so mich durch die Reihen schaue, das sind alles hier, sind alles nur Bibelkenner, Amen, alle, die ihre Bibel lieben. Und es ist eine sehr berühmte Geschichte. Es ist die Geschichte von den 12 Botschaftern, die Mose in das verheißene Land gesandt hat. Wir finden sie im 4. Mose, Kapitel 13. Was war der Hintergrund? Mose wurde gesandt zu dem Pharao, um das versklavte Volk zu befreien. Viele Wunder haben sie erlebt. Gott hat die 10 Plagen geschickt über Ägypten. Sie gingen durch das geteilte Meer. Wow, habe ich noch nicht erlebt. Ja, das war ein Wunder. Wunder in der Wüste. Nun standen sie kurz vor der Grenze des verheißenen Landes. Gott hatte gesagt, wenn ihr mir gehorcht, so wie er am Sinai gesagt hat, wo er die 10 Gebote gegeben hat, wenn ihr mir gehorcht,
dann werde ich euch das verheißene Land geben, ein Land voll von Milch und Honig. Glaubst du? Und ich glaube es jedenfalls, jeder, der hier sitzt, jeder Einzelne hat ein verheißenes Land. Heb mal deine Hand, wenn du glaubst, Gott hat dir ein verheißenes Land gegeben für 2024. Amen. Gott wird dir dein verheißenes Land geben. Sag mal Amen. Amen. Halleluja. Und dann hat Mose 12 Männer geschickt, um das Land auszukundschaften. So eine Strategie zu entwickeln. Wie können wir das Land übernehmen? Auch so ein bisschen die Logistik auszuarbeiten. Und 12 Männer fuhren in demselben Omnibus, ne, durch das Land und alle sahen das Gleiche. Die gleichen Berge, die gleichen Täler, die gleichen Wiesen, die gleichen Bäume, die gleichen Leute. Sie sahen die ganzen Kanaaniter und Kiniter und Enakiter und wie sie alle hießen. Und dann kamen sie bis ins Tal Eschkol. Eschkol ist hebräisch und heißt Weintraube. Weintraube nicht das kleine Tröpfchen, was du in den Mund schieben kannst, sondern dieses Paket von Trauben. Wenn du so auf den Obstmarkt gehst und dann kaufst du frische Trauben vom Bauern, der Fachmann nennt das die Rispe. Ne? Also, und diese Rispen waren so groß, nicht wie bei deinem Bauern auf dem Markt, sondern die waren so groß, dass nur 2 Männer diese Rispe tragen konnten. Da gibt es so ein schönes Bild, 2 Männer, 2 von diesen Kundschaftern mit einer riesigen Stange und da drauf ist so eine große Rispe. Wenn ihr mit mir dieses Jahr nach Israel fahrt und dann gibt es da manche auf den Bussen oder auf den Taxis, dann ist denn dieses Symbol mit den 2 Männern, mit der Stange und dieser riesigen Rispe. So groß war die Frucht dieses Landes. Gott hatte sie geführt in ein Land, wo Milch und Honig fließen. Alle sahen das Gleiche. Und obwohl alle das Gleiche sahen, das Gleiche erlebt haben, die gleichen Omnibus gefahren sind, kamen 10 Männer zurück, ihr Herz erfüllt voller Furcht. Und 2 Männer kamen zurück, ihr Herz voller Glauben. 10 Männer gaben einen Bericht, in dem sie sagten, wir können dieses Land nicht einnehmen. Und so sagt die Bibel, gaben einen bösen Bericht, dass alle sich fürchten. So, oh, wir können das Land nicht einnehmen. Und 2 Männer gaben einen guten Bericht und sagten, das Land ist genau so, wie Gott es verheißen hat. Voller Milch und Honig und wir können dieses Land nehmen. Amen. 10 Männer inspirierten oder steckten das ganze Volk mit ihrer Furcht an, weil Furcht ist nämlich ansteckend, und brachten sie zur Revolution. Sie wollten sogar Mose und Josua und Kaleb steinigen und waren ungehorsam dem Auftrag Gottes, gingen nochmal 40 Jahre in Kreisen durch die Wüste, bis sie alle starben. Und 2 Männer, Josua und Kaleb, überlebten. Was für eine Geschichte. Diese Geschichte unterstreicht nochmal, wie wichtig unsere Worte sind. Die einen starben in der Wüste und die anderen überlebten die Wüste. Und ich möchte dir schon mal über dich aussprechen. Du wirst jede Wüste, die auf dich zukommt, überleben. Weil Jesus wird unsere Worte transformieren. Amen. Amen. So, wie kann das sein? Ihr Lieben, diese Geschichte, die macht mich immer wieder fragend. 12 Männer haben das Gleiche gesehen, haben das Gleiche erlebt, saßen im selben Omnibus, aber völlig verschiedene Reaktionen. Manchmal muss ich auch ein bisschen lachen. Nach dem Gottesdienst, letztens hatten wir jemanden, einen jungen Mann, der war das erste Mal im Gottesdienst, der sagt, Herr Pastor Mario, das war so schön bei Ihnen im Gottesdienst. Ich komme aus einem kommunistischen Land, ich war mein ganzes Leben noch nie in einer Kirche. Und dann hat man Lobpreis, so wie heute, und er sagt, und da war diese schöne Musik, und es floss durch mein Herz, und auf einmal so ein Frieden, wie ich ihn nie erlebt habe. Nee. Ich war, was ist denn, darf ich Ihnen eine Bibel schenken? Sagt er, eine was? ist halt eine Bibel auf Chinesisch.
Nee. So herrlich, das war so ein herrlicher Gottesdienst. Und 5 Minuten später kommt jemand zu mir: Mario, das war heute aber viel zu laut. Der eine hat Frieden erlebt, der andere hat sich geärgert. Meine Güte, wir waren doch im gleichen Gottesdienst, nicht wahr? Wie kann das sein? 12 Leute haben dasselbe gesehen, dasselbe erlebt. 2 völlig verschiedene Berichte. Ich sag dir, es ist ganz einfach zu erklären. Weil wir alle, die wir hier in diesem Saal sehen, sind, wir sehen die Dinge nicht so, wie sie die Dinge selber sind. Du siehst die Dinge nur so, wie du bist. Ich sag den Satz nochmal, weil so schön ist. Niemand von uns hier in diesem Saal sieht die Dinge, die hier in diesem Saal sind, so wie sie sind, sondern wir sehen die Dinge immer nur so, wie wir selbst sind. Ich beweise dir das. Wenn du zum Beispiel jemand bist, der morgens aufsteht und sagt: Herr, danke, dass du mich erschaffen hast. Und du guckst in dein Gesicht, bist noch nicht mal geschminkt, noch nicht mal gewaschen. Also, oh Gott, du hast mich so wunderbar geschaffen. Ich bin dein bestes Stück, nicht wahr? Und du hast dann irgendwann mal eine Entscheidung getroffen, hast gesagt: Gott, ich habe mich so wunderbar geschaffen. Guck mal, ich habe eine lange Zeit gebraucht, bis ich meine Warnschaffsche Kartoffelnase angenommen habe, nicht wahr? Aber weißt du, wann ich Ja gesagt habe zu meiner Nase? An dem Tag, als ich das erste Mal mit meiner zukünftigen Frau spazieren gegangen bin. Und weißt du, was sie zu mir gesagt hat am inneren Spaziergang? Mario, ich finde dich schön. Ja, und dann bin ich nach Hause gegangen, habe mich in den Spiegel geschaut. Und weißt du, was passiert ist? Ich fand mich auch schön. Passt denn? Und jetzt habe ich die beste Frau im ganzen Universum mit meiner wahnschaftlichen Kartoffelnase. Da war doch was dran, nicht wahr? Und wenn du sagst, ich bin von Gott gesegnet, 2024, wow, ja, da werden Probleme kommen, aber ich werde es schaffen, weil Gott ist mit mir, was soll mir passieren? Verstehst du, wenn du eine gute Sicht von dir selbst hast, weil du hast dich durch Gottes Augen erkannt, weißt du, wie wir zu einem göttlichen Selbstbewusstsein kommen? Durch ein Gottesbewusstsein. Wenn du dich so siehst mit Gottes Augen, dann kannst du ja zu dir selbst sagen: Amen. Preis dem Herrn, denn du bist wunderbar geschaffen. Sag doch mal zu deinem Nachbarn: Du bist wunderschön gemacht durch Gott. Amen. Preis dem Herrn. Preis dem Herrn. Halleluja. Und jetzt mache ich mal den Test mit dir. Schau mal, wenn du ein gutes Bild von dir selbst hast, wenn du dir vertraust, dann bist du auch vertrauensvoll zu anderen Menschen. Wenn du selbstkritisch bist, wenn du immer was zu nörgeln hast und schon wieder eine neue Falte und schon wieder ein neuer Pickel und das ist nicht richtig und warum ist mir das wieder missraten, dann bist du auch mit anderen Leuten kritisch. Ist so. Niemand von uns sieht die Dinge, wie die Dinge sind. Wir sehen die Dinge immer nur so, wie wir uns selber sehen. Das ist ganz einfach erklärt. Das heißt, 10 Männer waren erfüllt von Furcht. Und Furcht verändert immer deine Perspektive. Furcht ist wie eine Brille. Ja? Furcht verändert deine Sicht. Und natürlich werden 2024 viele Probleme auf uns zukommen. Nicht wahr? Aber weißt du, was diese 10 machten? Sie verglichen die Söhne Enaks mit sich selbst. Und deswegen sahen sie nur die Probleme. Aber die 2 Männer, weißt du, was sie machten? Sie sahen die Welt durch Gottes Wort. Gott hat uns dieses Land verheißen. Und sie stellten ihre Feinde nicht gegen sich selbst. Sie verglichen sich nicht mit ihren Feinden. Sie verglichen ihre Feinde mit unserem allmächtigen Gott. Amen. Preis dem Herrn. Das heißt, ein Geist der Furcht gibt dir eine andere Sicht, aber ein Geist des Glaubens auch. Das zweite ist, ein Geist der Furcht ist wie ein Vergrößerungsglas. Nicht wahr? Und weißt du, was der Nachteil ist von einem Vergrößerungsglas? Ein Vergrößerungsglas sieht immer nur eine Sache. Deswegen solltest du nie mit einem Vergrößerungsglas Auto fahren.
Das ist gefährlich. Weil wenn du nur mit dem Vergrößerungsglas fährst, dann siehst du nicht, ob jemand dich von links, rechts überholt oder was weiß ich. Als Autofahrer musst du immer einen Rundumblick haben. Der Geist der Furcht wird immer nur das Negative fokussieren und nicht das, was Gott Gutes getan hat für 2023. Wenn du das noch nicht gemacht hast, dann gebe ich dir eine Hausaufgabe. Liebt ihr Hausaufgaben? Schreib doch mal auf, setz dich doch heute mal hin und schreib alles auf, was der Herr Gutes für dich getan hat in 2023. Ist sogar biblisch. Meine Bibel sagt, vergiss nicht, was der Herr dir Gutes getan hat. Preis dem Herrn. Und wenn wir das nicht vergessen, dann können wir in den Lobpreis einsteigen. Das heißt, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Menschen, die furchtsam sind, sind vergesslich. Aber nicht wegen Alzheimer, sondern Furcht vergisst die großen Dinge, die Gott getan hat. Und weißt du, in deinen Predigtnotizen, vielleicht hast du die Predigtnotizen bekommen heute Morgen von unseren Ordnern. Wollen wir unseren Ordnern nochmal einen Applaus geben? Unsere Ordner sind großartig. Amen. Und auf deinem Notizzettel siehst du, ein Geist der Furcht ist wie ein Vergrößerungsglas. Im 4. Mose 13, 28, da geben sie ihren ersten Bericht. Und sie berichten, nachdem sie schon, ach ja, das Land ist schon gut, ja, das Land ist schon, da fließt tatsächlich, ja, Milch und Honig, aber, ja, jetzt zu Aberglauben, Christen, aber, Gott hat zwar Gutes getan, aber das Haar in der Suppe, das Volk ist stark, befestigte Städte, große Söhne Enaks, das war der Bericht, Fassung 1, ne? First Edition. Vier Verse weiter, in Vers 31, lesen wir einen neuen Bericht. Ne? Updated, ne? Zweite Edition, zweite Auflage. Jetzt kommt der neue Bericht. Das Volk ist stärker. Eben war es noch stark, jetzt sind sie stärker. Und jetzt kommt, das Land frisst seine Bewohner. Ne? Emil ist neben mir gelaufen in Israel. Aber war weg, wo war er denn? Das Land frisst seine Bewohner. Echt, ey. Ich dachte, es hätte nur starke Städte. Und dann, dort sind die Riesen. Eben war es noch die Sonne Enaks. Echt. Wenn du Furcht erlaubst, in 2024 dein Reden zu steuern, dann wird die Lupe nicht nur in eine Richtung funktionieren, sie funktioniert sogar zurück. Denn sie sprachen, Vers 33, in deinen Predigtnotizen ist vielleicht auch, und auf einmal waren wir in den Augen der Riesen wie Heuschrecken. Wirklich, Bruder, du bist nur eine Heuschrecke. Furcht vergrößert das Negative deines Alltags ins Irrationale. Und Furcht, wenn du erlaubst, dass Furcht dein Leben regiert, dann wirst du kleiner, als du wirklich bist. Und darf ich dir das mitgeben für 2024? Die Wahrheit ist, du bist keine Heuschrecke. Du bist eine geliebte Tochter und Sohn Gottes. Amen. Preis dem Herrn. Sag mal zu deinem Nachbarn, du bist keine Heuschrecke. Amen. Preis dem Herrn. Halleluja. Eine Lupe funktioniert beide Wege. Eine Lupe vergrößert dein Negatives ins Irrationale, aber verkleinert dich in deinen eigenen Augen. Und wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken. Und jetzt kommt's. Und so waren wir auch in ihren Augen. Wow. Ein Geist der Furcht verändert dein Leben und dein Reden. Aber ein Geist des Glaubens ist keine Lupe, ist eine Brille unseres Gottes. Amen. Und ich wünsche uns allen einen Besuch bei unserem Augenoptiker Dr. Jesus. Und dass du für 2024 eine neue Brille bekommst. Weißt du, was sie für eine Brille hatten? Da sagten sie nämlich in 4. Mose 14, Vers 9, fürchtet nicht das Volk des Landes, denn unser Brot werden sie sein. Guten Appetit.
Amen.
Preis dem Herrn. Wenn du die Brille Gottes hast, von unserem besten Augenoptiker Dr. Jesus, dann wirst du all die Herausforderungen, die 2024 auf dich warten, du wirst sie nicht als Problem sehen, sondern du wirst sie sehen als Dinge, die dich nur noch stärker machen. Denn unser Gott ist mit uns. Fürchte dich nicht. Amen. Preis dem Herrn. Guten Appetit. Amen. Also das wollte ich jetzt. Ich wollte es dir nicht wünschen, aber es ist die Realität. Auf uns alle warten viele Herausforderungen, aber da bräuchte gar nicht zu wünschen. Aber sie werden dich nur noch stärker machen. Amen. Preis dem Herrn. Eine Brille Gottes. Und mein letzter Punkt. Wenn du erlaubst, dass ein Geist der Furcht dein Reden bestimmt, dann wirst du ein Megafon der Furcht. Angsterfüllte Menschen hindern ihre Freunde daran, ihre Berufung zu erreichen. Du bist wichtig. Du bist nicht nur jemand, der unsere Stühle um 2 Grad erwärmt. Du bist Teil des Leibes Christi. Mehr. Du bist ein wichtiger Teil der größten Bewegung Gottes, die es überhaupt im Universum gibt. Wir sind wichtig für Gott. Und wenn wir erfüllt sind mit einem Geist der Furcht, dann werden wir ein Megafon der Furcht. 10 Botschafter, 10 Leiter. Sie hatten die Berufung, das Volk in das verheißene Land zu führen. Sie sagten, wir können es nicht. Und das ganze Volk heulte und schrie die ganze Nacht. Zum Schluss wollten sie noch Mose steinigen. Ja, und waren ungehorsam. Sind alle in der Wüste gestorben. Wie tragisch. Wir sind Megafone Gottes. Gott will dich gebrauchen in 2024, um Menschen zu helfen, ihre Berufung zu erreichen. Schau doch mal deinen Nachbarn an. Schau ihn mal an und sag, du bist jemand, der seine Berufung erreichen wird. Und du bist ein wichtiger Teil davon. 2 Männer, sie befähigten die anderen, in ihr Land der Verheißung zu kommen. 4. Mose 14, Vers 9, ihr Schutz ist von ihnen gewichen und der Herr ist mit uns. Fürchtet euch nicht, 2024, Amen. Wie können wir unser Reden verändern? 2 praktische Übungen für dich zu Hause. Nummer 1, lass deinen Glauben wachsen. Wie können wir unseren Glauben zum Wachsen bringen? Indem wir ihn ernähren. Wir tun das durch Danksagung. Wenn du morgens aufstehst, sag, danke Herr, für alles, was du mir für mich getan hast. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Schreib auf, was Gott dir alles Gutes getan hat und lobe den Herrn. Erinnere dich daran, wie Gott deine Gebete erhört hat. Und das Zweite, vertraue nicht auf deine eigene Kraft. Willkommen in der ersten Seligpreisung. Selig sind die Armen, die bedürftig sind. 2024 wird nicht gelingen, weil du so stark bist. Oder weil ich so stark bin. Oder weil wir so klug sind. Oder weil wir uns auf uns verlassen. Wir verlassen uns in allem auf Gott. Amen. Wir wollen unsere Augen schließen. Wir wollen in die Gegenwart Gottes eintauchen. Halleluja. Danke, Herr. Danke, Jesus, für deine Präsenz, Herr. Danke, Herr, dass wir eine Begegnung mit dir haben dürfen. Und wenn du heute hier bist und du spürst, jemand klopft an die Tür meines Herzens. Jesus ist hier. Er möchte dein Herz verändern. Er möchte dir ein neues Herz schenken. Und vielleicht trifft genau diese Predigt bei dir zu. Dass du sagst, es ist so viel Ängste, so viel Furcht über das neue Jahr. Über viele, viele Dinge in meiner Ehe, in meiner Familie, auf meinem Job. Und ich sehne mich danach, ein neues Herz zu bekommen. Und Jesus bietet dir an, kehr um. Tu Buße. Öffne dein Herz für Jesus Christus. Du brauchst dich nicht zu schämen. Denn Jesus hat sich nicht für dich geschämt. Öffentlich ist er am Kreuz für dich gestorben. Hat all deine Schuld ausgelöscht. Hat dich gerechtfertigt. Niemand darf dich verurteilen, verdammen aufgrund deiner Schuld. Jesus macht alles neu. Und wenn du heute diese Entscheidung treffen möchtest und sagst, ich möchte Jesus bitten, mir ein neues Herz zu schenken, öffne einfach deine Hand an deinem Platz, da wo du bist, und sag, Herr Jesus Christus, heute will ich dich aufnehmen in mein Herz. Nimm du den Platz am Steuer meines Lebens. Bestimme du den Kurs meines Lebens. Bestimme du das, was ich spreche, was ich tue. Sei du der Herr in meinem Leben. Wenn du diese Entscheidung heute treffen möchtest, öffne einfach deine Hand als ein Zeichen für den Himmel. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Und alle, auch die, die schon Jesus länger nachfolgen, die darf ich bitten, gemeinsam aufzustehen. Wir wollen mit denen, die vielleicht heute das allererste Mal ein Gebet des Glaubens sprechen. Wir wollen dieses Gebet zusammen laut bekennen. Und wir sagen zusammen, lieber Vater im Himmel, vergib mir meine Schuld. Herr Jesus Christus, ich wähle dich heute als meinen Herrn, als meinen Retter. Fülle mich mit deinem Heiligen Geist. Dir will ich folgen. Amen. Amen. Wenn du dieses Gebet heute gebetet hast, dann darfst du gern am Ende des Abendmahls hier vorne bleiben, einem unserer Leiter sprechen. Und ich möchte gern, dass wir noch einmal unsere Augen schließen und ich möchte uns segnen. Herr, uns geht's wie Jesaja. Wir sind dir begegnet heute. Und in deinem Licht erkennen wir, Herr, ich habe unreine Lippen und ich lebe in einem Volk voller unreinen Lippen. Herr, ich leide darunter, dass meine Versprechen nicht das wert sind, was sie eigentlich sein sollen. Ich leide darunter, dass meine Worte Menschen verletzt haben, meine Ehepartner, meine Kinder, meine Freunde, meine Arbeitskollegen. Herr, aber ich erkenne dein Volk. Dein Heiliger Geist, schenk mir ein neues Herz, schenk mir ein neues Reden. Für 2024, ich öffne mein Herz, ich öffne meine Hände, schenk mir dein Feuer, schenk mir diese feurige Kohle, die auch Jesajas Lippen berührt haben. Und wenn du das möchtest, öffne einfach deine Hände an deinem Platz, dass das Feuer Gottes wird dich heute berühren. Das Feuer des Heiligen Geistes wird dein Herz umwandeln in einen neuen Menschen. Und du wirst ein neues Reden empfangen von ihm, eine neue Sprache von ihm. Und Jesaja hörte die Stimme des Herrn. Wen kann ich senden? Wer wird für uns gehen? Und Jesaja sprach, hier bin ich, Herr. Sende mich. Und wenn du heute sagst, Herr, ich möchte dein Megafon sein. Ich möchte die Stimme des Glaubens sein für meinen Nachbarn, für meine Familie, für meine Arbeitskollegen. Öffne deine Hände. Der Herr wird es tun. Er macht dich zu einem Megafon seiner Liebe, seiner Kraft. Empfange die Kraft des Heiligen Geistes. Vater, in Jesu mächtigen Namen. Danke dir, Herr. Bitte auch besonders für die junge Generation, Herr. Ich danke dir, Herr. Der Herr sagt zu euch, sage nicht, ich bin zu jung. Ich habe dich gerufen vom Mutterleib an. Ich werde dich benutzen. Ich werde dich aufstellen. Deine Kraft kommt nicht aus dir, kommt aus mir. In Jesu mächtigen Namen. Wir wollen uns innerlich vorbereiten für das Abendmahl. Am Anfang des Jahres wollen wir sagen, Herr, ich kann nichts tun ohne dich. Ich brauche dich. Ich brauche die Speise, so wie damals der Prophet Elisa brauchte die Speise Gottes. Herr, wir kommen zu dir, zu diesem heiligen Mahl. Wir wollen dich empfangen im Abendmahl. Und wir beten, Herr, prüfe uns. Wenn da irgendwas ist zwischen mir und dir, nimm es weg, Herr. Denn dein Wort sagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, reinigt uns von aller Sünde und